dadurch, dass ich eben, als ich dann angefangen habe, in der Klinik zu arbeiten, gemerkt habe, dass dieser Job einfach zu 50% aus ineffizienter Dokumentation besteht. Und als dann so 2022 das erste ChatGPT-Modell auf den Markt kam, hatten wir den Geistesblitz, wenn wir jetzt noch ein Large-Language-Modell in diese Dokumentationssoftware einbauen, dann ist der Arztbrief auf Knopfdruck automatisch geschrieben.
Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Butzi.
Moin Oliver, wie geht's dir denn heute?
Moin Andrea, gut geht's uns.
Oliver, ich habe ja gerade so eine kleine Arzt-Odyssee hinter mir. Ich mache ja gerade so ein Präventionsarzt-Hopping. Da aufgefallen ist.
Bin gespannt.
Mal so ganz olle Kopien von irgendwelchen Anamnesebögen auf so ein Klemmbrett mit und muss dann alles doppelt und dreifach ausfüllen.
Ah, die kenne ich auch, diese schief kopierten Geschichten, die auch teilweise gar nicht mehr lesbar sind und viel zu kleine Textfelder haben.
Und dann wird das nicht gelesen, weil ich nämlich in meiner Vorbereitung für eine Darmspiegelung, die können ja alle ab 50 auch als Prävention machen übrigens, by the way, also schaut da euch da mal um, ob das für euch was Wichtiges ist. Dann habe ich eingetragen, dass ich nämlich gegen Sojalecithin allergisch bin und das ist völlig untergegangen in diesem ganzen Vorgespräch. Musste ich dem Arzt dann nochmal sagen, dass ich ja diese Propofol-kleine Narkose wahrscheinlich nicht bekommen kann. Und habe ihn damit völlig aufgeschreckt. Und ich hatte das ordentlich aufgeschrieben mit dem Kugelschreiber auf diesem Klemmbrett.
Ich wollte gerade sagen, auf diesem analogen Anamnesebogen.
Ne? Ich wirklich irgendwie richtig oldschool.
Ich muss aber auch sagen, ich war schon auch in Praxen oder MVZs. Da ist die ganze Geschichte an einem Tablet erfasst worden, was ich deutlich smarter fand.
Aber es ist eine ganz neue Praxis. Also nigelnagelneu. Die haben auch alle ganz schicke Klamotten angehabt. Und dann habe ich mich gewundert, dass die Digitalisierung da wirklich noch total hinterherhängt, obwohl es ja ein sehr standardisierter Prozess ist, solche Magenspiegelung und Darmspiegelung durchzuführen en masse. Ne? Dann mache ich gleich die Überleitung zu unserem aktuellen Podcast-Gast, Dr. Ira Stoll. Sie ist CEO und Gründerin von MyScribe. Das ist eine KI-Software, die in Kliniken hilft, Arztbriefe zu schreiben. Oliver, wusstest du, dass das quasi so eine Art Visitenkarte einer Klinik ist, wie schön, gut, vollständig, hilfreich ein Arztentlassungsbrief ist?
Ich habe jetzt kürzlich auch aus eigener Erfahrung mehrere davon gelesen, betreffend meiner Mutter. Und ich muss auch sagen, dass ich da schon ziemliche Qualitätsunterschiede erlebt habe. Also auch was Aussagekraft und was inhaltliche Tiefe anbetraf. Und ich musste mich ja da letztendlich auch ein bisschen in die Position des Hausarztes versetzen, für den das ja auch gemacht ist. Ist ja nicht für mich geschrieben, als Angehörigen. Und ja, kann ich irgendwie in gewisser Weise nachvollziehen.
Also ich finde, die Briefe, die ich bislang gelesen habe von mir über Klinikbesuche oder Notfallaufnahmesituationen, es waren Gott sei Dank nicht viele, waren absolut fehlerhaft. Also teilweise war ich 74-jährige Patientin. Das fand ich auch krass, weil ich bin 20 Jahre jünger. Also so kann es nicht an meinem Äußeren gelegen haben, sondern es ist einfach ganz schön was durcheinander gerutscht. Und MyScribe will genau das auch verbessern, dass es nämlich die Möglichkeit gibt, aus allen Laborbewertungen, aus allen Diagnostiksachen, alles, was in verschiedenen Fachabteilungen in Kliniken hier läuft, das ist ja oft der Grund für die Diagnostik, warum geht man in eine Klinik, weil man irgendwie unklare Situation hat und ganz viel Diagnostik stattfindet. Und es wird zusammengefasst mit KI in einem vollständigen, korrekten Arztbrief, der dann an die weiterbehandelnden Ärzte übermittelt wird. Und sie meinte, die Idee ist ihr dazu gekommen, weil es ja früher tatsächlich, oder in Amerika hat sie das erlebt, tatsächlich Schreibkräfte gab, die beim Arzt saßen und echt Steno mitgeschrieben haben. Ne?
Wahnsinn, klingt wirklich nach letztem Jahrtausend.
Dann sowas zusammengefasst haben und dann hat der Arzt halt dann noch seine Prosa draufgeschrieben. Also ich hoffe, das wird die Qualität der Arztbriefe erhöhen. Was sind denn so deine Highlights aus dem Podcast, der jetzt unsere Hörerinnen und Hörer erwartet?
Naja, es ist natürlich einerseits erstmal wieder das nackte Grauen, was die Daten anbetrifft, die in Kliniken vorhanden sind, völlig unstrukturiert, völlig unsauber und damit, und da muss man auch die Menschen, die da arbeiten, auch in Schutz nehmen, für die es, glaube ich, unglaublich schwer ist, damit auch vernünftig irgendwie zu arbeiten, dann finde ich es ehrlich gesagt immer noch, oder finde ich es eigentlich skandalös, dass roundabout 50% der ärztlichen Arbeitszeit für Dokumentation draus geht.
Ich sofort nach meinen letzten Erlebnissen.
Und nicht für medizinische Betreuung, Beratung oder Patientengespräche, was natürlich einerseits nachvollziehbar wichtig ist für Abrechnung und so weiter. Und Dokumentation ist auch wichtig. Aber dass es dort jetzt mit den heutigen Mitteln, sprich KI, neue Tools, neue Verbesserungen gibt oder so, halte ich für elementar wichtig und auch echt ein Gamechanger. Und ich möchte auch ehrlich gesagt sehen, dass das in den nächsten Jahren in, ehrlich gesagt, allen Kliniken und größeren MVZs oder Praxen eingesetzt wird.
Wir haben da noch diesen Early-Mover-Effekt gerade, ne? Also es ist ja wirklich noch sehr selten, dass man damit auch in Berührung kommt oder auch das Gefühl hat, es wird zum Beispiel dokumentiert, indem nicht die Person tippt, sondern irgendwie das anders erfasst wird.
Genau, noch hat Ira Stolte definitiv sowas wie First Mover. Sie nutzt das auch gut, auch durch Kommunikation. Das hat sie auch verstanden, dass man das am Anfang auch wirklich strategisch aufbaut, um es wirklich für sich zu nutzen. Denn, und das kann man ja auch sagen, wir beobachten den Markt ja wirklich sehr intensiv in alle Richtungen, sind hier natürlich auch Wettbewerber auf den Fersen.
Und deswegen haben wir sie ja auch eingeladen, weil sie so sichtbar war, viele Preise bekommen hat und einfach auch mit ihrer Kommunikation Vertrauen für digitale Tools in der Gesundheitsbranche aufbaut. Und ich fand es auch noch total spannend, da gehen wir jetzt auch gleich rein, dann erklärt sie das nämlich nochmal. Es ist ja mitnichten so, dass die Ärzte nicht KI nutzen. Die kennen ja ChatGPT auch aus dem privaten Gebrauch und die schreiben damit ihre Arztbriefe, machen dann so Fotos von den Befunden und so weiter und machen da so eine kleine Schatten-KI auf, wie wir das ja schon häufiger gelernt haben, und das ist ja gar nicht mehr nötig. Also man kann es ja auch anders machen. Aber wie man überhaupt dahin kommt, das erzählt jetzt ganz herzlich willkommen Dr. Ira Stoll.
Hallo liebe Andrea Butzi, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ira, wir fangen ja traditionell immer mit einem kleinen Quiz an. Bist du in Quizlaune?
Auf jeden Fall.
Super. Ich stelle dir eine Frage, beziehungsweise ich werde dir jetzt eine Tatsache oder eine vielleicht auch eine Fantasie vortragen und du musst entscheiden, ist das Fakt oder Fantasie?
Okay.
Forscher haben ein lebendes Pharmaimplantat entwickelt, das gleichzeitig in der Lage ist, 3 verschiedene Medikamente kontinuierlich im Körper zu produzieren und freizusetzen. Gegen HIV, Übergewicht und Diabetes.
Wow, okay, das wäre ziemlich crazy, wenn es das gäbe. Bei Übergewicht und Diabetes hätte ich jetzt vielleicht auch gesagt, ja, okay, aber HIV noch zusätzlich, ich würde sagen, nein.
Ist es Fakt? Das werden wir auch in den,
krass.
Ja, fand ich auch krass, vor allen Dingen, wenn man dann auch so die Adhärenz bei so komplexen Therapien natürlich irgendwie dann auch nochmal, weiß man ja, dass das nicht ganz so einfach ist, auch so viele Tabletten auch täglich zu nehmen, und das hört sich schon wirklich nach einem tollen Fortschritt an. Ein sogenanntes 3-in-1 Living Pharmacy Implant wurde entwickelt, das durch biologisch aktive Zellen im Implantat kontinuierlich HIV-Medikamente, Agonisten und Leptin freisetzt. Es ersetzt bei Patientinnen die tägliche Tabletteneinnahme vollständig.
Wahnsinn.
Also ja, wäre natürlich toll, müsste man nochmal schauen, jetzt auch in der Quelle, wie stark das eigentlich jetzt auch schon in der Versorgung angekommen ist. Aber immerhin, es gibt schon solche Produkte, die es offensichtlich auch können.
Also tatsächlich ohne das HIV-Medikament könnte man das ja extrem vielen Menschen geben.
Also ich fand jetzt die Kombi auch so ein bisschen random erst. Ich so dachte so, warum diese Kombi? Aber es ist entweder oder, ne? Also beziehungsweise nicht entweder oder, aber es würde diese 3 gleichzeitig gehen. Aber ne, wenn man das natürlich nicht braucht, dann kann man auch vielleicht das eine oder andere nur verwenden. Aber immerhin, also ich stelle es mir auch ganz gut vor, wenn man so bei Dauermedikation einfach das über entsprechende Implantate löst, die dann auch diesen Stoff oder diesen Wirkstoff sogar produzieren offensichtlich. Ich weiß nicht, ob sich das bei allen Sachen lohnt, aber hast du Dauermedikation, die du einnehmen musst?
Zum Glück nicht. Ich glaube nämlich, ich wäre da wahrscheinlich auch nicht die Compliance-Patientin. Ich würde das häufig vergessen, so Routinen und sowas. Schwierig. Deswegen finde ich es sowas auch super, super sinnvoll.
Ja, und wahrscheinlich auch von der Dosierung nochmal geringer, kann ich mir vorstellen, weil es ja unmittelbar auch im Körper ankommt und nicht noch verstoffwechselt werden muss über die Verdauungswege zum Beispiel. Also ich muss immer Schilddrüsentabletten nehmen morgens und ich habe da wirklich große Probleme, also mir rechtzeitig Rezepte zu besorgen und es auch wirklich, wirklich nicht zu vergessen. Das ist ja richtig so ein Bedside-Medikament, ne? Füße aus dem Bett und gleich rein damit. da braucht man schon irgendwie so ein bisschen so eine Aufstehroutine. Und da sind wir aus einem Holz geschnitzt, Ira. Aber wahrscheinlich, weil wir beide Unternehmerinnen sind.
Kein Tag ist planbar.
Gehört auch manchmal ein bisschen dazu, so dieses Forward Thinking und eher so Scanner-Mentalitäten tun sich, glaube ich, schwer mit Routinen.
Auf jeden Fall.
Können ja die Leute mal antworten, ob sie das auch so sehen. Das behaupte ich jetzt mal einfach so. Gehen wir mal rein in unser spannendes Thema heute. Es geht ja um Effizienz und Zeitersparnis auch im Arzt-Patient-Kontakt, Ärztinnen- und Patientinnen-Kontakt. Und da habt ihr ein ganz tolles Unternehmen gegründet, MyScribe. Und natürlich muss ich dich als erstes fragen, Ira, ne? Uniklinik, sicherer Job, Karriere vorgezeichnet und du gehst. Was war konkret der Auslöser? Weil es ist ja auch ein ganz starkes Thema, was du auch in den sozialen Medien treibst, ne? Dass du dich auch ganz klar positionierst, dass das Arztbusiness und der Beruf, der Heilberuf eigentlich unzumutbar ist.
Also tatsächlich hätte ich wahrscheinlich, also ich hatte nie in meinem Leben vor, irgendwas zu gründen. Ne? Ich wollte immer Ärztin werden, ich wollte immer in der Klinik bleiben, mich um Patientinnen kümmern, vielleicht sogar in die Forschung gehen. Und ich bin da ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Dadurch, dass ich eben, als ich dann angefangen habe, in der Klinik zu arbeiten, gemerkt habe, dass dieser Job einfach zu 50% aus ineffizienter Dokumentation besteht. Und das ist ja der Grund, der uns Ärztinnen auch so wahnsinnig frustriert. Ich glaube, wenn wir jetzt viele Überstunden im OP machen würden oder einfach mehr Zeit mal im Patientenzimmer sitzen müssten, weil ein schwieriges Gespräch ist, gerade auch onkologische Gespräche oder so, das wäre, glaube ich, nicht so schlimm für uns, wie wenn wir 3-4 Überstunden am Tag nur vorm PC sitzen und Arztbriefe tippen.
Absolut. Also kenne ich ja auch aus meinem Umfeld im medizinischen Bereich die Dokumentationspflicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war auf der DEMEA, war ich auch mit einem Vertreter von einer Pflegedokumentation im Gespräch. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du es auch schon gelesen, ich bin ja auch ehemalige Pflegefachkraft, also habe ja auch im Uniklinikum hier in Eppendorf gelernt vor ewigen Jahren. Und ich war wirklich total krass überrascht über die Professionalität der Pflegepfade und der, also was es auch für Screenings gibt, ne, ob es Gefahr für die Kubitus, Thrombose, Pipapo gibt. Aber am Ende ist es halt unglaublich viel Dokumentation und die Tätigkeiten sind ja immer noch die, die ich auch gelernt habe. Und da habe ich echt so gedacht, das ist ja der Wahnsinn. Das muss ja alles irgendwie immer abgehakt und eingetragen werden und in einer Komplexität, da war ich wirklich echt so ein bisschen hin und her geworfen. Also erstens habe ich gemerkt, dass ich wahrscheinlich nicht einfach mal so in ein Krankenhaus spazieren kann, um da zu arbeiten, weil ich von der Dokumentation keine Ahnung hätte. Und es ist natürlich auch die Frage, ob das fehlgeleitet ist oder nicht. Du hast ja deine Idee oder dein Auslöser war ja auch, dass du in einer Klinik der Harvard University in Boston die sogenannten Scribes kennengelernt hast. Erzähl doch mal von dem Moment.
Genau, das war noch im Studium, als ich dort war. Und tatsächlich habe ich da auch so ein bisschen das Arztleben erlebt, wie ich es gerne gehabt hätte, wie ich es mir hier in Deutschland gewünscht habe. Weil die Ärztinnen und Ärzte waren viel an den Patienten und haben viel operiert und dokumentiert haben eben diese Scribes. Die Scribes waren in den meisten Fällen entweder Medizinstudenten aus höheren Semestern oder ehemalige Pflegerinnen. Die sind hinterhergelaufen, haben alles runtergekippt. Das heißt, am Schluss ist dann der Arztbrief, also dieser Bericht darüber, was in der Klinik passiert ist, war schon komplett vorgeschrieben durch diese Scribes. Und die Ärztinnen und Ärzte mussten einfach nur noch einmal drüber lesen und konnten den dann den Patientinnen mit nach Hause geben. Und irgendwie habe ich mir gedacht, so ist das auch in Deutschland. Ich habe mich nie damit beschäftigt, wer schreibt denn dann eigentlich meinen Arztbrief? Und dann saß ich halt in der Klinik und dann musste ich meine ersten Arztbriefe schreiben, wo ich dann eben diese ganze Behandlungsdokumentation, wie du sie schön auch beschrieben hast, wie die Pflege sie ja auch macht, am Schluss nochmal in einem kompletten Bericht zusammenfassen musste und habe mich dann gefragt, hey, was mache ich denn da?
Ja, voll verständlich. Ich erzähle mal die kleine Anekdote, dass ich ja auch mal notfallmäßig letztes Jahr im Krankenhaus war und mein Arztbrief, also der, den ich dann bekommen habe, also die Betreuung war super, muss ich sagen, Asklepios, also wirklich klasse. Und es war auch ganz toll von dem auf der menschlichen Ebene, aber als ich diesen Arztbrief gelesen habe, ich gedacht, das würde ich meinen Mitarbeitern echt um die Ohren pfeffern. Ja, also erstens stand da, 72-jährige Patientin stellt sich vor und ich so,
Ja, das ist ja, ein typischer Textbaustein, ja.
Gut, brauchen wir nicht weiter drüber reden. Wir reden jetzt über das Jetzt und die Zukunft. Das war dann so die Grundidee, weil wir haben ja auch nach dem Auslöser gefragt, warum du gesagt hast, ich muss jetzt was gründen. Also was war deine Hauptmotivation?
Genau, also ich habe dann immer noch nicht gesagt, ich muss jetzt was gründen, weil ich ehrlich gesagt damals auch gar nicht wirklich wusste, was gründen ist. Na, ich habe mich nischenmäßig nur mit Medizin beschäftigt, sonst mit gar nichts. Ich habe mich einfach zu Hause ganz professionell beschwert und hatte das große Glück, dass mein Mann Softwareentwickler ist. Und der hat dann so in der Corona-Zeit gedacht, hey, ich möchte mich gern selbstständig machen. Ich mache jetzt eine Software für Ärztinnen und Ärzte, damit denen die Dokumentation und die Arztbeschreibung leichter fällt. Und als dann so 2022 das erste ChatGPT-Modell auf den Markt kam, hatten wir den Geistesblitz, wenn wir jetzt noch ein Large-Language-Modell in diese Dokumentationssoftware einbauen, dann ist der Arztbrief auf Knopfdruck automatisch geschrieben. Und dann war uns aber klar, das kann jetzt mein Mann nicht mehr alleine machen. Da muss ich mit rein. Und damals war aber auch noch nicht so ganz klar, dass wir das ausgründen sollen. Wir haben uns einfach mal für so ein Stipendium beworben, Exist-Gründerstipendium, dass man mal für ein Jahr rausgeht aus dem Job und was entwickelt. Und wir haben damals halt gedacht, na gut, wir gehen jetzt mal für ein Jahr raus. Wir haben dieses Stipendium Gott sei Dank bekommen auch. Und ich habe auch mit meinem Chef vereinbart, ich bin jetzt für ein Jahr weg und dann komme ich wieder.
Also damals hast du noch tatsächlich auch ganz im Krankenhaus Dienst gehabt, also genau, als Ärztin gearbeitet.
Mhm. Als Urologin habe ich gearbeitet und mein Chef hat damals, da habe ich mich sehr gefreut, weil ich dachte natürlich, der wird erstmal nicht so besonders begeistert sein, wenn ich jetzt für ein Jahr rausgehe, weil der hat gesagt, das ist so eine klasse Idee, das brauchen wir. Gehen Sie raus, ich halte Ihnen die Stelle ein Jahr lang frei. Und das Wunderbare ist, ich habe die Stelle jetzt schon seit 3 Jahren freigehalten. Also ich musste das verlängern, weil daraus ist eine richtige Firma geworden. Wir haben es dann richtig gegründet, wir haben Angestellte eingestellt und Kunden bekommen. Und ja, ich bin jetzt immer noch raus aus der Klinik.
Also Credits gehen auf jeden Fall an deinen Chef, dass er da auch so Innovationen unterstützt. Ne? Also das ist ja so ein bisschen, geht ja so ein bisschen dem entgegen, was du gerade auf LinkedIn auch gepostet hast. Also nicht gerade, aber ich habe noch mal ein bisschen geguckt, wofür du auch einstehst. Und da ging es ja vor allen Dingen auch darum, dass du dich so viel rechtfertigen musst, ne? Dass du, warum gilt Innovation als Gründerin, ne? Als Verrat, aber Stillstand als praktizierende Ärztin, als Loyalität. Also das fand ich irgendwie so einen ganz interessante Frage, die du deiner Community da gestellt hast. Und was antwortest du denn da jetzt drauf? Also wirst du das immer noch gefragt?
Definitiv.
Oder ich finde es irgendwie auch krass. Mir begegnet das im Unternehmertum eigentlich nicht so. Alle finden das immer total cool, wenn man was unternimmt. Aber in dem Umfeld scheint das kritisch betrachtet zu werden.
Wir sind ja als Ärztinnen und Ärzte eine sehr, sehr starke Leistungsgesellschaft. Also wir müssen dieses ganze Durchhalten und auch allein die 24-Stunden-Dienste. Und früher gab es 72-Stunden-Dienste. Und deswegen ist es so ein kleines bisschen, unterliegt man natürlich immer dem, dass die Ärztinnen und Ärzte, oder meistens sind es Ärzte, muss ich fast nicht gendern, in höheren Positionen, dass die halt sagen, hey, wir haben das auch durchgehalten, 30 Jahre lang. Wieso haltet ihr das nicht mehr durch? Liegt es an eurer Generation? Und das ist natürlich was man dann als Gründerin sich sehr oft anhören muss tatsächlich.
Ja gut, das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Generationenkonflikt. Also ich erlebe das selber auch. Also ich bin auch Generation Selbstausbeutung, 1971 geboren. Und ich merke auch, dass mich natürlich viele Dinge auch triggern. Ja, wenn es um wie viel bin ich bereit, mein Leben und meine ganze Kraft zu opfern für ein zum Beispiel Angestelltenverhältnis. Ich habe ganz großes Verständnis, aber es triggert mich trotzdem, weil ich eben noch anders sozialisiert worden bin. Also ein bisschen ist das, glaube ich, auch so ein Generationenwechsel noch. Aber kannst du da nicht auch in den Ring werfen, dass du ja im Prinzip genau daran arbeitest, dass der Arztberuf nicht mehr so ausbeutend sein muss?
Naja, also das mache ich natürlich immer. Ich versuche immer, mich zu erklären, warum ich das ja mache, weil ich habe das ja tatsächlich nicht gemacht, um einfach weniger arbeiten zu müssen, weil Fun Fact ist, ich arbeite mehr. Aber ich habe das ja gemacht, um das Problem für viele Ärztinnen und Ärzte zu lösen, um im Endeffekt viel effektiver zu sein. Das kommt aber eben nicht an, weil diese Chefärzte ja dann eben auch sagen, der Arztbrief ist was, das haben wir auch selbst geschrieben, das soll keine KI schreiben, das sollen meine Ärzte schreiben und wenn sie halt dann Überstunden machen, dann lernen sie halt was dabei.
Und was? Rechtschreibung oder?
Ja, genau. Weil am Arztbrief zu lernen, wie man den Patienten hätte behandeln sollen, das ist zu spät.
Absolut.
Den Arztbrief schreibe ich am Schluss. Dann komme ich auch mit der Argumentation, ich argumentiere da sehr viel, dass man sich ja viel besser auf die Behandlung und alles konzentrieren kann, wenn man eben nicht immer im Hinterkopf hat, oh, ich muss noch die Briefe fertig schreiben für morgen. Dass man dann viel länger sich auch mal mit einer Therapieentscheidung beschäftigen kann, vielleicht auch mal was abwägen kann, nicht immer nur die Standardtherapie gibt. Ja, aber das zieht dann irgendwie schon gar nicht mehr.
Ich war ja auf der DEMEA, du wahrscheinlich auch. Ich habe das Gefühl, dass es gerade sehr viele Angebote in dem Bereich gibt, in dem ihr auch unterwegs seid. Ihr seid natürlich sehr früh in diesen Markt gegangen. Also ich glaube 2022 gab es, glaube ich, so ein paar größere Anbieter, auch unter anderem von Nuance, glaube ich, diese Dragon-Software. Was macht MyScribe denn jetzt anders als ganzen Ambient Listening und Transcription Tools, die gerade überall auftauchen?
Die Tatsache, dass wir kein Ambient Listening sind.
Aha.
Das Witzige ist, dadurch, dass wir Scribe im Namen haben, wirft jetzt auch jede KI, ob du Claude fragst oder ChatGPT raus, dass wir ein Ambient Listening System sind. Das liegt einfach irgendwie an unserem Namen. Aber wir haben von Anfang an kein Ambient Listening gemacht, weil wir damals auch schon ganz früh sind wir an den Markt gekommen, haben gemerkt, okay, es gibt einen großen Anbieter, Qwerty. Die machen es auch heute immer noch klasse und ich bin natürlich auch so ein bisschen ein Vertreter. Die haben sehr viel und sehr lange Markterfahrung. Wieso sollten wir das auch machen?
Der Podcast eHealth Pioneers ist eine Produktion der PR-Agentur The Medical Network. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr diesen abonniert. Zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder Amazon Music. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Ihr möchtet regelmäßig über neue Folgen und Neuigkeiten von The Medical Network informiert werden? Dann abonniert einfach unseren Newsletter. Anmelden könnt ihr euch dafür auf unserer Website themedicalnetwork.de/podcast.
Nee, wir arbeiten tatsächlich so, dass wir alle Daten, die in den Kliniken auf unterschiedlichen Systemen liegen, über Schnittstellen anzapfen und automatisch in den Brief reinpacken und diesen dann eben noch mit unserem LLM in schöner Sprache formulieren. Also gerade die Krise, diese schriftliche Zusammenfassung, was ist passiert, schreibt unser LLM. Eigentlich wie ich damals den händischen Brief geschrieben habe. Ich habe Copy and Paste reingemacht in den Brief, alles zusammenkopiert. Allein das Kopieren hat mich mit den unterschiedlichen Systemen schon super viel Zeit gekostet. Und dann halt noch diesen Fließtext geschrieben, der für mich jetzt gar nicht so schwer war zu schreiben, weil ich ja Muttersprachlerin bin. Aber ich hatte natürlich ganz viele Kolleginnen und Kollegen, denen fiel das extrem schwer. Und deswegen haben wir von Anfang an darauf aufgesetzt, wir nehmen die Daten, die da sind, so wie ich händisch einen Brief geschrieben habe und verarbeiten das mit LLM. Wenn die Daten über Ambience Listening reinkommen, ist natürlich klasse, deswegen partnern wir auch mit solchen Systemen.
Ja, wollte ich gerade sagen, also dann ist ja in der Patient Journey, seid ihr ja ganz am Ende, wo ihr quasi die ganze Historie, die, warum kam der Patient, was haben wir gemacht, wie wird er entlassen, was ist die Weiterbehandlung und so weiter, dass das zum Schluss nochmal von MyScribe zusammengefasst wird und dafür alle Quellen angezapft werden, die, wo irgendwie Daten über diesen Patienten oder diese Patientin hinterlegt worden sind. Aber das muss ja vorher dann auch jemand machen, ne? Also, weil wenn da keine Daten da sind und dann hat man ja tatsächlich auch in der Dokumentation vorher schon auch noch genauso viel Arbeit.
Richtig. Und das ist, für mich war das diese Doppeldokumentation bei der Arztbriefschreibung. Ich habe 2-3 Stunden am Tag nur diese Zusammenfassung, also die Briefe geschrieben. Die normale Dokumentation jetzt bei der Aufnahme oder bei der Visite, also bei der Aufnahme kann man sich hervorragend von Ambience Listening unterstützen lassen. Weil das ja dieses Gespräch zusammenfasst. Einen kompletten stationären Arztbrief mit Ambience Listening zu machen, macht gar keinen Sinn, weil da müssen ja auch noch Daten aus dem Labor reinlaufen, aus dem Antibiotikasystem von anderen Ärzten. Deswegen bei der Aufnahme Ambience Listening wäre absolut klasse. Vielleicht auch bei der Visite, wenn man das technisch umsetzen kann, dass das dem richtigen Patienten zugeordnet wird. Und dann am Schluss eben die Zusammenfassung unter Betrachtung all der Systeme, die in der Klinik sind, mit unserem System, das wäre eigentlich der optimale Weg, dann muss man gar nichts mehr machen. Also außer medizinisch tätig sein.
Naja, außer sich dem Patienten und der Patientin zuwenden, ne?
Genau.
Und seinen Job machen. Ist es dann nicht logisch, dass ihr auch ein Ambient Listening System hinzuentwickelt oder mit anbietet? Weil sonst müssen ja die Kliniken und MVZs und ich weiß nicht, wer da genau eure Kernzielgruppe ist, kannst du vielleicht gleich nochmal sagen, die müssten dann natürlich, also je mehr Tools man dann natürlich braucht, desto schwieriger wird es auch in dieser aktuellen Zeit, weil das sind ja auch häufig keine Leute, die, ne, so digitale Entscheidungen für Tools und Toolkits so mal treffen und da sich ganz safe fühlen, sondern das ist ja ein sehr, sag ich mal, ein Markt, der viel Aufklärung noch braucht.
Absolut. Also gerade vor 3 Jahren, als wir so das erste Mal an den Markt gegangen sind, haben wir gemerkt, wir müssen noch super, super viel erklären. Gerade auch über Schnittstellen und so, überhaupt die AI-Readiness für Krankenhäuser. Also, dass die Daten so zur Verfügung gestellt werden können, dass damit gearbeitet werden kann, das ist heute noch extrem schwierig. Und das ist auch was, wo wir mitarbeiten, wo wir dafür auch sorgen, dass die Daten in ein gescheites Format gemappt werden. Das ist das Aufwendige. Aber dann stehen die eben nicht nur unserer Lösung zur Verfügung, sondern auch Partnern von uns. Also wir haben damals die Überlegung gehabt, entweder wir entwickeln jetzt selbstständig auch noch ein Ambience Listening und ein Entscheidungsunterstützungssystem und was für die Abrechnung. Oder wir sagen, wir fokussieren uns auf das, was wir machen, machen den ASPRIF immer besser und spezifisch für unterschiedliche Fachrichtungen und partnern dann sozusagen Best of Breed mit Lösungen, die sehr gut sind im Ambience Listening, die sehr gut sind bei der Abrechnung oder bei der Entscheidungsfindung.
Und du als Unternehmerin oder eher als Eheleute-Business, Unternehmer mit Mitarbeitern ja inzwischen, habt ihr nicht auch so ein bisschen Angst, dass euch dann diese New Kids on the Block, ne, also Heidi, Tandem, wie sie alle so heißen, also jetzt habe ich nur so 2 gesagt, die mir gerade einfallen von der DEMEA, weil ich mir die genauer angeguckt habe, dass die euch dann quasi ersetzen, weil die machen ja auch einen Arztbrief, ne?
Genau, aber die machen ja diesen Ambience Listening Arztbrief, also der auf einer Arzt-Patientenbegegnung basiert. Das bedeutet, es ist eigentlich der ambulante Arztbrief. Deswegen sind wir auch, du hast vorher mal kurz gefragt, wer unsere Kunden sind. Unsere Kunden sind Kliniken, stationäre Verläufe, viele Daten, lange Liegezeiten. Für einen ambulanten Brief würde ich auch jedem empfehlen, Ambience Listening. Das ist ein einmaliger Patientenkontakt, wenn das dann aufgezeichnet wird und daraus ein schöner strukturierter Arztbrief erstellt wird. Ganz toll. Tandem ist auch Partner von uns. Heidi ist damals super aggressiv in den Markt reingegangen mit Werbung, quasi MyScribe, kauft euch lieber Heidi. Deswegen so ein bisschen, wir partnern lieber
nice
mit Tandem.
Ja, die sind tatsächlich gerade ja sehr aktiv, Heidi insbesondere.
Ist auch klasse für Niedergelassene. Ich höre auch ganz tolle Stimmen von Niedergelassenen. Aber gerade für eine Klinik, Arztbriefdokumentation reicht halt im Gezwissening nicht aus.
Ja, also das ist ja auch genau der Use Case. So ein Klinikaufenthalt, wenn man auch mal in die Klinik geschickt wird, ist ja eigentlich eine komplexere Fragestellung, ne, die dann nicht mehr beim Hausarzt, beim Internisten oder wo auch immer geklärt werden kann, sondern es hat ja meistens dann sehr viel weitere Untersuchungen zur Folge und da macht das schon
extrem viele Daten auch aus super vielen Systemen, mit denen man arbeiten muss. Und gerade dieses, wir befassen uns ja wirklich nur mit diesen Daten, wie wir die in den Arztbrief überführen. Also ein ganz einfacher Use Case, also einfach in Anführungsstrichen, mit dem sich 15 Leute Vollzeit den ganzen Tag beschäftigen, weil der Arztbrief halt echt, das ist das Markenzeichen oder das Statussymbol der Klinik. Der muss halt gut sein. Und wenn du, wie du sagst, so einen Brief mitkriegst, der total falsch ist, ich meine, das hast du mitbekommen von deiner Klinik. Du kannst natürlich deinem Hausarzt oder deiner Hausärztin berichten, das ist falsch, was da drin steht. Aber was macht jetzt jemand, der tatsächlich 72 und vielleicht ein bisschen dement ist, der weiß dann ja gar nicht mehr, ob das überhaupt stimmt, was da drin steht.
Ja, vollkommen richtig. Du hattest ja gesagt, Kliniken sind eure Kunden. Wer bezahlt das denn und wie offen sind denn die Taschen bei den Kliniken? Weil, also Leute haben sie eh nicht genug, würde ich mal sagen. Kein IT-Budget. Dann gibt es gerade massive Sparmaßnahmen. Wie überzeugt ihr da einen, ne, medizinischen Director, einen, gibt es vielleicht auch einen CFO oder wer auch immer da diese Entscheidung trifft? Also vielleicht kannst du auch mal ein bisschen berichten als Unternehmerin, ein paar Tipps geben, wie ihr euch da wirklich im Vertrieb aufgestellt habt.
Genau, also eben diese Sparmaßnahmen sind ja hauptsächlich auch auf Personal bezogen, was ich persönlich ganz schrecklich finde, was aber so ist. Das heißt, ganz am Anfang wurde in vielen Kliniken das Schreibbüro abgeschafft. Das Schreibbüro ist quasi, da können Ärztinnen und Ärzte in ein Mikrofon eindiktieren, wie der Brief geschrieben werden soll, können den also komplett runterlesen, kostet auch Zeit, aber Leute, die nicht so schnell tippen können, können dann halt besser sprechen. Und das Schreibbüro schreibt dann das Ganze runter. Und diese Leute, diese Damen und Herren, sind halt direkt zuerst entlassen worden. Und dann gab es dieses Riesenproblem, die Ärzte müssen jetzt alle wieder selbst tippen. Und so ist auch so ein kleines bisschen die Digitalisierungsoffenheit entstanden. Also wir müssen jetzt wirklich Tools suchen, um unsere Ärztinnen und Ärzte zu entlasten. Und dann gab es ja auch das Krankenhauszukunftsgesetz, monetäre Förderung vom Staat für digitale Lösungen. Und da muss man wirklich sagen, dadurch, dass wir eben förderfähig waren, darüber waren da die Taschen natürlich schon ein kleines bisschen offener. Also es war leichter, mit den Häusern da ins Gespräch zu kommen, auch vor allem eben mit diesem Use Case, Ärztinnen und Ärzte sparen Zeit dadurch. Weil manche mussten auch, tatsächlich haben die auch Ärzte entlassen müssen, obwohl eigentlich alle Ärztinnen und Ärzte überlastet waren, einfach wegen der Sparmaßnahmen.
Also völlige Fehlsteuerung an vielen Stellen. Ich höre jetzt auch von vielen Unternehmerinnen, die auch im Medizinbereich gründen, auch Softwareangebote auch für Kliniken machen. Das ist natürlich immer Förderungsprojekte, Pilotprojekte, besondere Stationen, auf denen gewisse Technologie einfach auch mal ausprobiert wird, aber dass es oft dann da hängen bleibt. Also dass so der Business Case sich dann nicht ergibt. Wie war eure Erfahrung?
Also wir starten natürlich auch fast überall mit Piloten. Also manche Häuser waren tatsächlich so straightforward, dass sie gesagt haben, wir schauen uns ein anderes Krankenhaus von euch an und gucken, wie die damit arbeiten und dann kaufen wir es. Aber die meisten Häuser wollen natürlich selbst pilotieren. Und das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Häuser, die pilotieren, sehen, das funktioniert gut und dann wird dann einfach nach 2-3 Wochen entschieden, das müssen wir uns anschaffen. Und dann gibt es natürlich Häuser, die pilotieren. Und da befinden wir uns nach 6 Monaten immer noch in der Pilotierung, weil die natürlich an jedem Schräubchen was umstellen möchten, weil die natürlich auch die Chance sehen, jetzt könnten wir gemeinsam mit einem Startup eine Software genau so shapen, wie wir sie uns wünschen. Ist einerseits natürlich sehr, sehr cool für uns, weil unsere Software wird besser dadurch. Andererseits natürlich auch mühsam. Also es ist immer mit 2 Seiten.
Ja, ist halt auch so ein bisschen so eine Gretchenfrage für euch. Ne? Geht ihr in diesen Key-Account-Bereich und entwickelt wirklich auch so ein bisschen Customized-Lösungen, die vielleicht auch in die passende IT-Infrastruktur der Häuser dann auch reingepasst werden und vielleicht auch so Behandlungsschwerpunkte schon berücksichtigen? Oder seid ihr wirklich die Software, die jeder so Plug-and-Play einfach mal einsetzen kann?
Genau, wir wollten immer eine Software-as-a-Service sein. Im Grunde sind wir das auch. Aber wir passen schon sehr, sehr viel individuell mit an. Und was wir natürlich, also momentan sehen wir es auch noch so, dass wir von dem Feedback auch sehr stark profitieren. Also klar, einiges an Feedback denkt man sich, na gut, das setzen wir jetzt nicht um, das macht überhaupt keinen Sinn, das ist nur ein Einzelwunsch. Aber vieles tatsächlich, also unser ganzer Vidir-Workflow, ich kannte Vidierung nur aus 2 Kliniken und so haben wir das dann aufgebaut. Und jetzt haben wir einfach Input aus so viel mehr Kliniken, um den Workflow wirklich optimal darzustellen. Also das schon, wir arbeiten da ganz eng mit unseren Kunden zusammen.
Ich habe auf eurer Website gesehen, dass es ja auch einen Anamnese-Fragebogen gibt, den man individuell erarbeiten kann mit eurer Software. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Also das ist dann zum Beispiel für Häuser, die jetzt kein Ambience Listening einführen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Die können unser LLM, also unser LLM kann halt keine Sprache verarbeiten. Das haben wir von Anfang an nicht, also keine gesprochene Sprache verarbeiten. Das haben wir einfach von Anfang an nicht implementiert. Aber halt geschriebene. Das heißt, man kann sich selbst Fragebögen anlegen, also sogenannte Fire Questionnaires. Also das sind Fragebögen, die sind auch wunderbar übertragbar zwischen unterschiedlichen Krankenhäusern.
Das ist in der Sprache geschrieben, die auch das KISS versteht.
Ja, das verstehen sollte. Nicht? Verstehen sollte, okay. Wenn das nicht mehr in den 80ern stecken würde. Auf jeden Fall, diese Fragebögen kann man sich ganz individuell anlegen und die werden dann einfach durch den LLM ausgelesen und in den Fließtext gepackt. Das heißt, es gibt natürlich ja schon so ein paar Fragebögen, die dann automatisch ausgelesen werden durch Automatisierung und dann werden automatische Texte erstellt. Aber da muss man die vorgeformten nehmen, damit eben der Text dazu passt. Und wenn ich aber komplett selbst den Fragebogen entwerfe, dann muss ich halt einen LLM drüber laufen lassen, dass ein schöner Text bei rauskommt. Das kann man eben bei uns auch machen.
Mhm. Nun habe ich ja immer die Einbildung gehabt, dass in der Medizin und in der Therapie ja sowieso sehr viele Leitlinien, Standards und ganz klare Richtlinien gibt, was man wie wann tun muss. Ist es denn wirklich nötig, dass man auch so individuell in der Dokumentation und auch in diesem Arztbriefschreiben dann ja dann diese Freitexte hat und dieser Input des behandelnden Arztes oder der Ärztin dann auch so wichtig ist? Also weil du ja auch gesagt hast, das ist so ein bisschen so ein Signature einer Klinik. Ne? Wie gut ist der Arztbrief?
Das ist super individuell. Also ich sage manchmal, das ist natürlich ein bisschen dreist, aber häufig ist die Medizin bei uns nicht Evidenz, sondern eher Eminenz basiert.
Ja, also ich liebe diesen Begriff. Den habe ich vor kurzem erst selber gelernt, obwohl damit ist ja bald vorbei, ihr lieben Eminenzen.
Ja, mal schauen. Aber gerade so dieses, wie soll die Epikrise geschrieben werden? Ich habe insgesamt in 3 verschiedenen Krankenhäusern hier in Deutschland gearbeitet, im gleichen Fach Urologie und habe trotzdem 3 komplett unterschiedliche Epikrisen schreiben müssen. Und wir merken es auch, wir haben jetzt letzte Woche ein neues KI-Modell deployed, was unseres Erachtens wirklich viel, viel besser ist und auch des Erachtens unseres LLM as a Judge. Und dann haben wir auch Kundenfeedback bekommen. Das hat gereicht von Wahnsinn, das ist ja ein Meilenstein, bis hin zu, es ist viel schlechter als vorher.
Ist ja gar nicht mehr so, wie ich das vorher hatte.
Genau, also das ist so individuell, deswegen müssen wir auch wirklich das KI-Modell in den unterschiedlichen Häusern auch manchmal ganz unterschiedlich ansprechen.
Es geht ja auch sehr viel um strukturierte Daten. Das hast du ja auch selber gesagt. Wenn an den verschiedenen Behandlungsstellen und Punkten keine guten strukturierten Daten hinterlegt werden, dann könnt ihr ja noch so gut sein. Könnt ihr ja auch wahrscheinlich keinen guten Arztbrief dann erstellen lassen über euer MyScribe-System. Wie unterstützt ihr da die Kliniken? Habt ihr da auch einen Beratungsauftrag? Was sind auch so deine Beobachtungen aus der Praxis, was APIs und Interoperabilität angeht?
Da haben wir extrem viel gelernt. Also das ist tatsächlich so, wir haben am Anfang gedacht, das Wichtigste ist halt, dass wir die gute Software auf den Markt bringen und dann verkaufen wir sie an die Kliniken und dann schließen die an. Das hat gar nicht funktioniert. Also wir sind dann mit Partnern zusammen reingegangen und haben uns um die ganzen Schnittstellen gekümmert, haben dann gemerkt, okay, die Kliniken haben sich einfach die letzten 30 Jahre nicht mit Schnittstellen beschäftigt. Nicht bei jeder Klinik so. Es gibt tatsächlich auch Kliniken, die sind da echt fit und voran gewesen. Aber schon sehr, sehr viele haben das ganz, ganz stiefmütterlich behandelt und haben sich halt dann immer irgendwelche Insellösungen gekauft, die sie nicht über Schnittstellen verbunden haben mit dem Krankenhausinformationssystem. Und wir wollten halt von Anfang an damit aufräumen. Wir haben gesagt, alle Patientendaten, die wir benötigen für den Arztbrief, und das sind halt so gut wie alle, die überhaupt vorliegen in den unterschiedlichen Systemen, müssen über einen standardisierten Schnittstellen-Server zu uns kommen. Und den bauen wir dann immer mit Partnern auf. Das ist das, was am längsten dauert, auch bei der Implementierung. Das kann auch wirklich mal ein paar Monate dauern.
Macht es auch teuer.
Genau,
ne?
Das macht es teuer. Aber so ein Schnittstellen-Server ist natürlich auch wunderbar förderfähig. Das ist ja was unglaublich Zukunftsträchtiges. Jetzt auch nochmal über den Transformationsfonds, der jetzt so ein bisschen als Folge des Krankenhaus-Zukunftsgesetzes kommt. Nochmal mehr Geld, das ist gut. Und deswegen, also es macht Sinn. Es ist sehr aufwendig, aber es macht absolut Sinn, weil man sollte immer mit bestehenden Daten arbeiten. Weil jetzt nochmal eine Doppeldokumentation von den Ärztinnen und Ärzten zu erwarten in einer Insellösung, das funktioniert nicht.
Was würdest du denn Kliniken raten, wenn sie überlegen, auch mit MyScribe zusammenzuarbeiten? Wie muss es da eine Art Projektgruppe geben? Wer muss involviert werden? Was sind Hindernisse? Was macht es wirklich langsam? Wo hat man einen coolen Benefit? Also gibt es da irgendwie so Erfahrungen, die ihr schon gesammelt habt, wo ihr sagt, hey, also in einer Ideal World könnte es, wenn es so und so läuft, dann hat man unmittelbar den Effekt auch, zum Beispiel der Zeitersparnis, den man dann ja auch in den Gremien entsprechend vortragen kann. Das ist ja die ganz harte Währung.
Wir brauchen auf jeden Fall eine Projektleitung seitens der Klinik. Jetzt nicht, um den Projektplan zu erstellen, das bringen wir natürlich alles mit, aber um einfach auf Seiten der Klinik auch unsere Interessen mit zu vertreten und sich darum zu kümmern, dass alles auch in der Klinik vorwärts geht, was wir halt von außerhalb nicht steuern können. Das ist super wichtig, das haben wir gemerkt. Wenn diese Projektleitung da ist und sich auch darum kümmert, dass das Projekt vorangeht, dass gerade die Schnittstellenimplementierung gemacht werden kann, dann ist eigentlich der Weg schon mal geebnet. Dann muss natürlich in der IT uns auch jemand die ganzen Zugänge geben. Aber das Schöne ist, dass wir das ganze Mapping und dieses händische Daten übertragen, das übernehmen wir und unsere Partner ja komplett. Also das muss die Klinik nicht machen, das setzen wir gar nicht voraus. Das heißt, die IT hat relativ wenig Aufwand, was natürlich auch super wichtig ist. Wenn wir jetzt eine Lösung anbieten würden, die sehr viel IT-Aufwand bedarf, würde auch niemals angenommen werden, weil die ITler sind überlastet.
Ist ja auch nicht mehr zeitgemäß eigentlich, aber wir haben ja eine ganz schlechte Basis in vielen Kliniken. Ne? Also da haben wir ja noch nicht mal irgendwie vernünftiges WLAN, wollte ich gerade sagen. Also scheint ja auch teilweise ein Problem zu sein. Wenn du jetzt auf die Anwender schaust, also ihr habt das jetzt verkauft oder ihr habt ein Pilotprojekt, mit dem ihr beauftragt werdet. Und ich glaube, dann ist es ja auch sehr, sehr wichtig, dass man die behandelnden Ärztinnen und Ärzte auch mitnimmt und dass die auch Bock haben, das auszuprobieren und auch so ein bisschen diese Technologie ja akzeptieren und Vertrauen darin haben. Wie macht ihr das?
Auf jeden Fall. Ja, sie sind auch schon vor der Kaufentscheidung dabei. Also wir machen auch bei den Demos, meistens ist die erste Demo halt von der Person, die uns anfragt, die kommt häufig aus der Digitalisierungsprojektleitungsriege. Und dann sagen wir immer, die zweite Demo ist vor den Ärztinnen und Ärzten. Da dürft ihr euch eine Station aussuchen, die allerdings, das sagen wir jetzt immer dazu, offen für sowas ist. weil wir hatten eben auch schon Pilotstationen, hat die Projektleitung gesagt, so, das ist eine Station, der Chefarzt mag KI überhaupt nicht und der findet sowas ganz schlimm. Und wenn ihr
den wollen wir jetzt überzeugen.
Genau, das funktioniert nicht. Also der hat die Lösung nicht mal geöffnet. Er hat gesagt, wieso soll ich damit arbeiten? Weil der ganze Implementierungsaufwand umsonst, dann sind wir Gott sei Dank auf eine andere Station geschwenkt als Pilotstation, aber das muss sein. Die müssen total motiviert sein, die müssen Lust haben, mitzuarbeiten, Feedback zu geben, dann funktioniert es auch immer klasse.
Ja, ich habe in den letzten Podcasts sehr viel auch über KI im Klinik- und ja, Leistungserbringerumfeld gesprochen mit sehr vielen interessanten Unternehmen. Und da kam auch immer wieder so dieses Thema Schatten-KI auf. Erlebst du das auch, dass eigentlich viele Ärztinnen und Ärzte sowieso schon mit zum Beispiel ChatGPT einfach, na, ich könnte ja jetzt auch, wenn ich euch nicht hätte, MyScribe, dann könnte ich ja auch sagen, okay, alles klar, ich habe hier schon so, wie hast du das genannt, 100 Epikrisen geschrieben. Das ist mein Stil. Jetzt füttere ich dir mal kurz diese ganzen Informationen zusammen. Die speichere ich alle im Word-Dokument auf meinem Laptop, am besten noch zu Hause. Und dann schreib mir mal hier diesen Arztbrief. Beobachtest du das auch? Oder ist ja auch verständlich, weil also seit ich irgendwie ChatGPT und Claude habe, bin ich auch da, so was so Fleißaufgaben angeht, einfach super faul geworden.
Verstehe ich total und ist auch wirklich überall so.
Aber das ist ja eigentlich nicht erlaubt, richtig? Also schon gar nicht mit einem Free-Account.
Was ich gerade erschreckend finde, ist, wie oft die Augen geschlossen werden. Also die Geschäftsführung weiß es, die Chefärztinnen, Chefärzte wissen es, aber sie sagen, ja, unsere Arztbriefe sind besser geworden. Wieso das so ist, das ignorieren wir jetzt mal. ChatGPT wird in vielen Kliniken geblockt, aber dann hat natürlich jeder Arzt, jede Ärztin ihr Privathandy, macht Fotos von den Patientendaten und sagt, schreibt mir daraus einen Brief. Und dieses Bewusstsein dafür, was da eigentlich gerade passiert, das ist niemandem so richtig klar. Also es ist so, ja, ich komme mal mit meinem Brief vorwärts und ich weiß es nicht mal selbst, wahrscheinlich hätte ich es auch gemacht, weil ich meine, das ist so ein Painpoint, dieser Arztbrief, diese Zeit, die man da reinsteckt, wahrscheinlich hätte ich es auch gemacht, wenn es alle machen. Aber das ist schon sehr erschreckend, weil das macht wirklich fast jeder. Und da kommen wir dann natürlich mit unserer Lösung, sagen, die ist datenschutzkonform. Und dann vergleichen auch natürlich viele unsere Briefe mit denen, die sie schon seit Wochen mit ChatGPT schreiben, wo sie auch schon Beispiele mit reingegeben haben und sagen, der ChatGPT-Brief hört sich aber eher an wie meiner. Ich will lieber den behalten. Und das ist dann, ChatGPT ist unser Konkurrent sozusagen, obwohl der Datenschutz vollkommen klar sagt, ChatGPT geht nicht. Aber gerade erst heute wieder ein Gespräch gehabt, das wird ignoriert.
Ja, erzähl noch mal kurz, wie ihr das Thema Datenschutz behandelt. Also ich gehe dann davon aus, dass in diesem Klinik-IT-Umfeld in der Cloud oder in der Serverstruktur dann die Daten im Prinzip diese Klinik gar nicht verlassen.
Richtig. Also es ist so, wir wären natürlich auch wunderbar cloudfähig und wir haben jetzt Gott sei Dank auch die ersten zwei Kliniken, die mit uns in die Cloud gehen, weil es ist einfach skalierbarer und es ist viel günstiger für die Häuser. Aber alle unsere anderen 15 Kliniken, die wir gerade haben, die lassen uns on-prem laufen. Das heißt, die haben sich wirklich teure GPUs gekauft, damit eben alles noch sicherer für sie läuft. Cloud ist nicht...
Was ist GPUs?
Grafikkarten, wo man KI drauflaufen lassen kann.
Ah ja, alles klar.
Und das war denen ganz, ganz wichtig, dass es eben nicht in eine Cloud geschickt wird. Jetzt ist Cloud ja nicht per se unsicher, aber viele denken halt natürlich, Cloud-Systeme kommunizieren auch alle mit den USA und der Trump schaut sich die Daten an. Deswegen, wir können eben auch lokal gehostet werden. Unser Modell ist wesentlich kleiner als ChatGPT und halt ganz speziell auf den Arztbrief-Case trainiert.
Wenn ich jetzt das höre, was du gerade berichtest und das gegenüberstelle mit dem Wunsch, ja eigentlich eine patient-centered Medizin zu machen, also nicht Institutionen geschlossen denken, sondern im Prinzip den Patienten mit seiner Patienten-Journey über alle Institutionen immer mitzuführen, dann ist es natürlich, seid ihr auch nicht über diese Situation hinausgekommen, dass ihr eigentlich immer in den Institutionen bleibt, ne? Und dann ist der Arztbrief im Prinzip so ein bisschen der Überbringer der Informationen, mit der die nächste Institution dann weiterarbeitet.
Genau, wobei wir dann mit diesem Schnittstellen-Server natürlich, wenn man jetzt ein Stückchen weiterdenkt, aber für Kliniken heißt es wahrscheinlich wirklich jetzt noch einige Jahre weiterdenken, dann kann man natürlich auch diesen Schnittstellen-Server in der Cloud hosten und dann die Daten zum Beispiel von der Klinik auch passenden MVZs, also die mit der Klinik zusammenarbeiten, zur Verfügung stellen, strukturiert. Nicht nur den Brief, der ein Dokument ist, sondern die kompletten einzelnen Patientendaten. Das ist ja auch so ein bisschen das, was mit der EPA eigentlich ja gemeint ist, die halt noch nicht so wirklich gelebt wird, weil auch wieder sehr nutzerunfreundlich ist es schwierig, die EPA zu befüllen. Unsere Briefe kann man zum Beispiel ganz automatisch in die EPA hochladen. Auch wir versuchen da auch so ein bisschen die Anreize zu schaffen, dass man so Digitalisierung und halt die Datenbereitstellung strukturiert auch ein bisschen fördert, damit eben diese hausübergreifende Medizin auch möglich ist, weil ich habe selbst auch genug gefaxt und ich will nicht, dass das weiter so betrieben wird.
Ja, also auch als kompetenter Patient hat man ja da manchmal große Sorge, ne? Also mir geht es auch oft so, dass ich habe jetzt meine eigene EPA zu Hause über ein LLM mir selber gebaut. Und ich nehme dann immer so Arztinformations-One-Pager mit über mich.
Ach, wie toll. Wie toll. Sowas hätte ich mir unfassbar gewünscht. Wir hatten manche Patienten, die sind mit Leitsordnern gekommen. Da musst du dich erstmal eine halbe Stunde einlesen überhaupt in den Fall, weil die Patienten selbst dir auch nicht berichten können, was wird passiert. Es steht alles im Ordner.
Ja, da kommen wir jetzt auf ein anderes Thema, Gesundheitskompetenz. Aber wir sind ja auch am Anfang einer Veränderung und die geht ja in kleinen Schritten auch voran. Ich würde ganz gern mit dir nochmal über Kommunikation sprechen, weil mir ist aufgefallen, ihr habt ja mit MyScribe auch sehr aktiv kommuniziert, immer nach außen. Ihr habt euch bei vielen Awards beworben, ihr habt eine Presseseite auf eurer Website. Wie wichtig ist das für die Akzeptanz eures Produktes und was macht ihr noch, um bekannter zu werden und euren Vertrieb zu unterstützen? Was sind eure stärksten Mechaniken?
Also tatsächlich würde ich empfehle jedem Gründer, jeder Gründerin, gerade im ersten Jahr extrem sichtbar zu sein, also auf ganz viele Pitches zu gehen, zu schauen, dass man viele Awards gewinnt. Jetzt hatten wir natürlich das Glück, die dann auch noch alle zu gewinnen, aber allein da zu sein, auch zu sprechen, in vielen Gemeinschaften zu sein. Zum Beispiel sind wir halt auch in der Entscheiderfabrik oder im Krankenhaus IT-Bund. Das ist alles sehr, sehr wichtig, um halt bekannt zu werden, dass der Name bekannt wird, dass wir als Person bekannt werden, weil es ist schon so, dass natürlich einer bekannten Marke eher vertraut wird als jetzt irgendeiner ganz neuen Lösung. Das haben wir am Anfang auch gemerkt, dass wir ganz am Anfang hat jeder so gedacht, na gut, das ist jetzt halt ein Startup, was so ein bisschen aufgekommen ist. Wieso sollen wir uns das anschaffen? Und mittlerweile ist schon MyScribe ein schöner Markenname geworden. Das ist sehr gut.
Ja, ist ja auch selbstsprechend so ein bisschen, ne? Das ist natürlich auch schön. Heute heißen die ja irgendwie alle so merkwürdige Namen ohne Vokale dazwischen und so. Mit AI am Ende. Ich finde, das kann man sich total schwierig merken. Also selbst mir fällt das schwer, obwohl ich eigentlich behaupte, ich hätte einen ganz guten Marktüberblick. Abschließende Frage. Was schätzt du? Wie geht es mit MyScribe weiter? Also ich könnte jetzt natürlich die ketzerische Frage stellen. Vielleicht kauft euch einer von den anderen auf und hat dann halt noch eine ganz coole Arztbrief-Edition mit in seiner Suite drin oder umgekehrt. Was ist deine Vision und eure Vision als Eheleute für eure Firma?
Ganz am Anfang haben wir natürlich genau das gedacht. Vielleicht kauft uns einer von den Großen auf und integriert uns. Wir merken, die wollen das alle selber machen. Wir merken aber auch, die sind jetzt schon seit 3 Jahren dran und haben alle immer noch keine Lösung. Was wir jetzt tatsächlich sehen, wo es für uns hingeht, ist Daten. Also dieses Datenmapping, Datenmanagement, Kliniken AI ready zu machen, weil wir uns jetzt so gut mit den Daten auskennen, die man braucht, um KI-Lösungen zu verwenden, wollen wir eigentlich so ein bisschen wie so ein Rückgrat für Kliniken werden, so AI-Backbone, wo eben die ganzen Daten liegen, mit denen die tollen KI-Lösungen, die jetzt auf den Markt kommen, auch arbeiten können. Weil die kommen jetzt auf den Markt und die werden das gleiche Learning haben wie wir vor 3 Jahren, dass sie keine Daten haben, mit denen sie arbeiten können. Und wenn wir halt dieses Rückgrat stellen, dann kann auch eine Klinik wirklich mal richtig mit KI arbeiten. Auch Entscheidungsunterstützung, das wird noch viel zu wenig verwendet, weil halt keine validen Daten drunter liegen. Ich würde auch keine Entscheidungsunterstützung verwenden, wenn die auf falschen Daten basiert.
Ja, oder es ist halt wirklich nicht fallbezogen, sondern allgemein, ne? Also, dass man halt eine Anamnese macht und dann in dem Moment einfach mal seine KI der Wahl fragt, was könnte das sein, ne? Oder die und die Blutwerte sehe ich hier jetzt gerade vor mir, was natürlich keine vollständige Anamnese und Diagnostik und dann auch Therapie ersetzt.
Genau, du musst halt immer den ganzen Patienten, die ganze Patientin mit einfließen lassen. Und das funktioniert natürlich hervorragend mit solchen Lösungen. Und wenn wir den ganzen Patientendatensatz, so wie wir es für uns eben auch brauchen, weiterreichen an solche Lösungen, dann funktioniert es halt klasse.
Super. Ich würde sagen, da haben wir nochmal eine ganz andere Seite der AI-Anwendungen, insbesondere in Kliniken auch beleuchtet. Also den Signature-Arztbrief wirklich auch so vollständig und trotz KI-Unterstützung eben auch individuell zu halten, aber auch halt diese Qualität ganz nach oben zu setzen, indem man wirklich auf alle Patientendaten zugreifen kann, die während des Aufenthalts in dieser Klinik entstanden sind und vielleicht auch schon mitgebracht worden sind. Ich fand es auch ganz toll, Ira, dass du nochmal betont hast, wie ihr tatsächlich in den Markt reingegangen seid, die intensive Kommunikation mit den Anwendern, aber auch die Auftritte bei Awards in verschiedenen Communities und Netzwerken und das auch nochmal so jetzt als Tipp für Gründerinnen und Gründer: Im ersten Jahr müsst ihr extrem sichtbar sein, ihr müsst also erstmal Bekanntheit, Akzeptanz und Vertrauen auch gewinnen, damit sich auch Kliniken insbesondere für solche Lösungen entscheiden. Weil das ist ja kein, ach, mache ich mal ein halbes Jahr mit und dann suche ich mir vielleicht nochmal was anderes. Das sind ja Entscheidungen, die man auch so ein bisschen für länger trifft, ne? Also insbesondere in solchen Strukturen. Insofern haben wir da, glaube ich, ganz viel nochmal eine Lanze gebrochen für auch kleine, sehr fokussierte Erleichterungen, die einen unglaublich starken Effekt haben können, was Qualität, aber auch Zeitersparnis angeht. Die beiden Komponenten sind ja manchmal nicht unbedingt gemeinsam zu erreichen. Und bei euch habe ich das Gefühl, bei MyScribe, das ist wirklich ein ausgereiftes Produkt. Ihr seid ja auch schon sehr lange am Markt. Und da kann ich nur sagen, dir und deinem Mann, liebe Ira, alles Gute, viel Erfolg. Und ich werde das natürlich weiter beobachten. Und dann sage ich einfach nur noch Tschüss aus Hamburg, liebe Dr. Ira Stoll.
Ganz vielen Dank. Tschüss aus Mannheim.
Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.